ARD Sounds.
Dieses Thema Drogensucht ist für mich so viele haben da so keinen Einfluss, weil sie zu jung irgendwie reinrutschen oder durch irgendwelche falschen Umstände oder weil sie unwissend sind, ob das Medikament eigentlich eine Droge ist, dass ich so kacke finde, wenn man das einfach so über einen Kamm schert. Aber wenn ich mich jetzt ernsthaft auf eine einlasse mit 23 und ich weiß, sie will auf gar keinen Fall Kinder, das wäre, glaube ich, ein Ausschlusskriterium.
Ja, das check ich.
Wenn meine Freundin im Club sich anflirten lässt und touches, dann ist das für mich untreu.
Ja, genau.
Und safe. Deswegen muss das stimmen.
Weil wenn ich jetzt Livia sehe oder berühre, dann fühlt sich's immer noch an wie etwas, was ich nicht gefühlt habe vor dieser Beziehung.
10. August 2026. Hannes sitzt im Studio. Gegenüber von ihm sitzt Jeremy O. Jeremy, äußern Sie sich dazu, dass Sie seit 2 Monaten nicht hier im Studio waren?
Tatsächlich ist es so, dass Jeremy O. beschäftigt war mit Leben und Klarkommen auf die Situation.
Auf welche Situation?
Es ist einiges passiert und lass uns in diesem Podcast aufarbeiten, was mir widerfahren ist.
Also das Letzte, woran ich mich erinnere, was dir widerfahren ist, ist, dass du reglos auf unserer Couch saßt, mit einer Flasche Wasser unsere ganze Wohnung voll gespritzt hast und 7 Fremde in unsere WG eingeladen hast. Statement?
7 Tage zuvor. Checkst du wegen Rückblende? Weil in Filmen kommt jetzt ja immer so eine Rückblende, wie ich dann in die Situation gekommen bin, dass ich dann so reglos auf der Couch lag und so.
Aber es kommt ja gar keine. Ist das nicht dann voll uncool?
Nee, ich mache jetzt eine Rückblende.
Achso, okay. Genau. Ja, 4 Tage zuvor. 3. Am Samstag, heute ist Montag. Also 2 Tage zuvor.
Okay. Also wir haben uns entschieden, wir machen eine Hausparty.
Spontan.
Sponti. Haben ein paar Leute eingeladen und ich habe wirklich schon länger nichts mehr so richtig getrunken.
Es war auch so eine Art von Hausparty. Wir dachten, wir laden einfach ein paar ein, gehen fett einkaufen und dann hat jeder gefragt, ob er noch irgendwie so 3, 4, 5 Kollegen mitnehmen kann.
Das heißt, die Bude war voll und dann haben wir irgendwie angefangen, ja, halt ein bisschen dies, bisschen das, bisschen Aperol. In unserer Gegend war auch Weinfest und ich weiß nicht warum, aber der Shit hat bei mir geschallert. Halleluja! Eigentlich ja ein gutes Zeichen, wenn du von wenig trinken schnell betrunken wirst. Dann hast du lange nicht getrunken, aber es hat wirklich, ich habe getrunken. Dann habe ich um 11 Uhr oder so aufgehört, wirklich, ich habe früh aufgehört und ich habe nicht aufgehört, betrunkener zu werden. Die ganze Zeit ging es weiter, das war richtig scary.
Er war so ein Psychopath, also einmal hat er die ganze Zeit ein Stativ in der Hand, ist damit rumgelaufen und dann hat es bei uns geklingelt und es hat die ganze Zeit geklingelt, weil irgendwelche Leute kamen und plötzlich waren oben so 7 Leute, die ich noch nie gesehen habe. Und zwar alle 7. 2 von denen konnten kein Deutsch. Also ich konnte nicht mal mit denen sprechen. Das waren Belgier, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie alle gefragt, wer die sind. Und keiner wusste es. Und irgendwann, ich glaube, Livia oder Romina kommt zu mir und sagt, Jeremy hat die eingeladen. Und dann habe ich sie gefragt, hä, wie, Jeremy hat sie eingeladen? Und dann hat der von unserem Balkon so einer Gruppe runtergewunken, die aber zu 7 waren. 6 Typen. Und hat gesagt, kommt hoch. Und hat es auch ernst gemeint.
Ja.
Und Alter, ich dachte erst so witzig, aber dann dachte ich mir so, yo, jetzt haben wir hier so mehrere Stunden 7 Fremde, die unsere Toilette benutzen, unseren Alkohol trinken und halt einfach da chillen. Und irgendwie hat es auch nicht so connected.
Ja, die Sache war, ich muss sagen, ich war nicht mehr zurechnungsfähig. Also ich habe auch wirklich keine Sekunde die Konsequenzen davon getragen, dass diese Typen hochgekommen sind. Ich habe mich nicht eine Sekunde unwohl gefühlt, ich habe nicht eine Sekunde...
Ja,
irgendwie.
Du hast sie auch eingeladen und kurz nachdem sie kamen, bist du abgekackt und lagst auf der Couch.
Ich habe ja vielleicht schon mal im Podcast erzählt oder wir referenzen das ab und zu. In Australien gab es mal so eine Experience, wo ich so sehr, sehr besoffen war auch. Aber da verstehe ich, wo das herkam. Da hatte ich so eine Wodkaflasche in der Hand und ich wurde von einem Mädchen rejected. Und dann habe ich halt diese Wodkaflasche halt getrunken. Ja,
du warst so frisch 18.
Ja, aber ich schwöre, es war wirklich auf diesem Level. Und es ist so komisch, wenn du versuchst, einen klaren Gedanken zu fassen und du kommst nicht dahin.
Also es war richtig gruselig zwischenzeitlich, aber auch todeslustig. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber so einen Jeremy habt ihr noch nie erlebt, Leute.
Du magst es auch, wenn ich so dumm bin, gell? Wenn ich so richtig, richtig hohl bin auch.
Du warst nicht dumm, du warst wie ein Alien. Also es war einfach so, sowas habe ich einfach noch nie erlebt. Also ja, das war unser Wochenende, aber übel gebockt. Wir dachten eigentlich, wir ziehen noch weiter. Und dann hat es aber so gebockt, dass wir einfach den ganzen Abend bei uns verbracht haben oder die Nacht.
Ja.
Jerry ist dann irgendwann schlafen gegangen, dann ist er wieder aufgewacht. Dann wollten wir Elektrolyte geben. Dann wollte er plötzlich unbedingt einen Döner kaufen.
Ah, ja, ja, ja.
Ganz komisch.
Digga, Döner hat so eine besondere Bedeutung in meinem Leben. Das ist so, betrunken ist es so das Einzige, woran ich denken kann.
Ja, Döner ist auch mit Abstand das beste Essen auf die Hand. Es gibt nichts, was da auch nur ansatzweise rankommt.
Ja.
Ein gut gedreht gemachter Döner ist Peak Essenserfahrung überhaupt.
Ja.
Und ich finde Döner mit Falafel geil, mit Fleisch geil, so jede Variante mit jeder Soße geht, finde ich, gut rein.
Apropos Exzesse und hier so Alkohol und so. Ich habe gestern einen Film geschaut, den Hannes als seine Top 3 oder 5 behauptet hat.
Also einer meiner Lieblingsfilme.
Ah, okay.
Ja.
Ah, okay. Nicht Top 5?
Weiß ich nicht.
Okay.
Das wechselt immer irgendwie durch.
Ah, ja, okay.
Top 10.
Der heißt Requiem for a Dream, glaube ich.
Ja.
Und erstmal Trigger Warning an alle, die das jetzt gehört haben und vielleicht jetzt auch scharf sind nach dem, was wir gleich sagen, den zu gucken. Da muss man schon, am besten ihr schaut ihn nicht alleine, sondern irgendwie mit einem Partner oder einem Freund oder so. Und dann seid ihr auch bereit dafür, dass das ein Film ist ohne Happy End.
Und ich freue mich richtig. Ich wollte gerade mit Jerry, ich habe ihm schon ganz oft gesagt, schau den, weil der, ich finde, er hat so einen ganz eigenen Stil. Ich habe noch nie so einen Film geguckt. Und jetzt hat er ihn gestern geschaut und wir konnten noch nicht, oder wir, ich wollte vor dem Podcast, als wir in der Redaktion saßen, drüber reden, dann haben wir gesagt, ah nee, komm, wir warten bis zum Podcast. Und jetzt will ich mal dein ehrliches Feedback.
Also alle, die ihn schauen wollen noch, jetzt Spoiler-Warning, das heißt, skip mal bitte 3 Minuten nach vorne. Okay, also in diesem Film, für alle, die nicht geskippt haben, es geht in dem Film darum, dass quasi um Drogensucht und es geht darum, wie Menschen zur Drogensucht kommen oder wie sich diese intensiviert bis hin zu einem Punkt, wo sie es selber nicht mehr unter Kontrolle haben. Und man verfolgt quasi 4 verschiedene Menschen, die parallel zueinander mehr oder weniger ihre eigene Geschichte erleben. Und es gibt quasi so Junge, die halt einfach irgendwie nicht mehr loskommen von dem Stoff und dann Beschaffungskriminalität und so. Das ist ultra mitreißend, die Geschichte. Am meisten mitgerissen hat mich eine Mutter, die abnehmen will, um in ihr Kleid zu passen und deswegen von ihrem Arzt eine Droge verschrieben bekommt, von der sie nicht mehr runterkommt.
Sie schaut immer Fernsehen und will unbedingt in so eine Show kommen.
Mhm.
Das ist so ihr Life-Goal. Dafür will sie alles machen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also
ja, genau.
Und der Arzt verschreibt ihr dann eben diese Abnehmpillen. Und ich glaube, es ist aber Speed.
Genau, es ist Speed. Weil damals haben die halt schon so sehr so locker Medikamente rausgegeben. Ich finde das auch, wenn ich das höre so, dass zum Beispiel Cola, Coke, kommt actually von Kokain, was da drin war.
Echt jetzt?
Ja.
Der Name Coca-Cola.
Coke, Coca.
Ah.
Ja.
Krass, wusste ich gar nicht.
Heftig, ne? Ja. Weil das quasi damals kam, das kommt aus der Apotheke und da war halt, das war halt ein medizinisches Etwas.
Ja.
Und ich glaube, die haben gottlose Sachen verschrieben damals.
Und in dem Film geht es aber zu einem Maße, wo es absolut insane ist, weil diese ältere Frau eben die härtesten Drogen immer wieder verschrieben kriegt und dann immer mehr nimmt. Oder vielleicht kannst du es sagen, deine Erinnerung ist besser.
Genau, also sie merkt dann irgendwann die Wirkung nicht mehr, also sie nimmt nicht mehr so krass ab und fängt dann an, einfach quasi überproportional viel zu nehmen. Und von außen checkt man total, alter Frau, du nimmst da gerade Stuff, der dir überhaupt nicht gut tut und quasi sie versteht das aber überhaupt nicht. Und das Gruselige ist dann, aus ihr wird quasi so eine Person, das spielt in New York, so eine Person, die dann quasi in der Subway, in der Untergrundbahn, Digga, wie heißt das nochmal?
U-Bahn.
So halt so Leute anquatscht, so, ja, ich muss ins Kino, ich muss ins Fernsehen und mein Kleid, das passt. Und so, sie ist quasi diese Verrückten, die man ja auch so manchmal trifft, quasi so, die halt so hängen geblieben sind auf irgendeinem Stuff. Und ich finde das, so eine gruselige Darstellung, weil man so empathisch ist ihr gegenüber. Und das denke ich mir jedes Mal quasi, auch wenn ich in echt jemanden sehe, der irgendwie ein Substanzenproblem hat oder auch wenn ich mit jemandem gesprochen habe. Digga, die Journey, die machen, um dahin zu kommen, ist nachvollziehbar. Das ist nicht so weit weg von der Lebensrealität. Und das sieht man in diesem Film eben und das ist voll krass und deswegen, also viele, ich habe dann TikTok-Kommentare zu dem Film gelesen, das mache ich mittlerweile immer, weil ich bin so süchtig nach äußeren Meinungen und alle sagen, das ist die beste quasi so Anti-Drogen-Werbung ever.
Deswegen mag ich den Film so, weil er so, also klar, ich war nie drogenabhängig, aber von allen, die ich geschaut habe und mich fasziniert dieses Thema, ich fand Drogenberatung und so schon immer super interessant. Und er wirkt so real. Also auch, wir haben ja gesagt, wir spoilern. Am Ende, die Frau, ich glaube, da ist die Endszene, wie die Freundinnen sie im Knast besuchen, nicht wiedererkennen und dann draußen heulen, weil, nee, Psychiatrie, nee, ja. Gefängnis.
Psychiatrie.
Psychiatrie, Knast, irgendwie sowas.
Ja.
Leben vorbei. die eine Hauptperson hat ihren Arm verloren und ist einfach weiter drogenabhängig.
Und im Gefängnis.
Und im Gefängnis, stimmt. Und seine Freundin ist Prostituierte und auf irgendwelchen Sexpartys, um sich das Geld für ihren Konsum zu... Und keiner hat es auch rausgeschafft.
Ja. Und was ich so...
Auf so eine ganz komische Art auch.
Also der Regisseur ist auch ein bisschen ein kranker Motherfucker. Also ich glaube quasi... Ich finde auch, es fühlt sich sehr echt an. Und was ich so traurig auch fand, ist so, alle am Ende liegen im Bett, quasi in ihrer eigenen geschaffenen Hölle. Und alle bewegen sich dann in so eine Fötusposition. Dieses so, die machen die Beine an die Brust und quasi suchen den Schutz von, und dann wirklich sieht man auch eine Überblende von, einer sucht zum Beispiel den Schutz von seiner Mutter. Und das ist schon ultra schwere Kost für mich auch, weil du siehst dann ihn als Kind und dann siehst du ihn in seiner abgefuckten Lebenssituation. Und ich denke mir das so, es ist für alle Beteiligten so scheiße, was da passiert. Und du hast auch, man versteht auch, wie schwierig es ist, da rauszukommen in diesem Film. Also sehr, sehr, sehr krasser Film und auch über ein Thema, was mich oft sehr mitnimmt, muss ich sagen. Also so, wenn es Menschen schlecht geht, ohne dass sie so richtig was dagegen machen konnten.
Ja, mich macht das Thema immer so ein bisschen wütend, weil ich glaube, voll viele Leute sehen immer andere Abhängige oder so. Mhm. Und es ist immer so leicht gesagt, dass sie so selber schuld sind oder dass die sich aufraffen sollen, einfach einen Job suchen. Gibt ja 1 Million Kommentare. Und ich bin einfach, dieses Thema Drogensucht ist für mich so, ich glaube, man hat so viele haben da so keinen Einfluss, weil sie zu jung irgendwie reinrutschen oder... Mhm. durch irgendwelche falschen Umstände oder weil sie unwissend sind, ob das Medikament eigentlich eine Droge ist, dass ich so kacke finde, wenn man das einfach so über einen Kamm schert. Und ich bin mir sogar sicher, die meisten, die in so einer Position sind, sind da nicht, weil sie es verdient haben oder weil sie zu dumm sind.
Ja.
Und ich finde, das zeigt der Film ganz geil.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall ein Film, den ich Jerry empfohlen habe. Ich dachte, er braucht mal wieder eine kleine Aufmunterung.
Ja, also sehr, sehr, also allein Filme ohne Happy End, ich habe vielleicht 3 Filme in meinem Leben
gesehen. Ja, das ist sowas krasses, gell, deswegen hinterlässt das so ein komisches Gefühl.
Ja, ja.
Weil man fiebert so 2 Stunden mit denen mit und dann sind alle einfach basically tot so, aber schlimmer als tot irgendwie.
Mhm.
Ja, auch Hard-Spoiler hier an der Stelle. ja, jetzt kommen wir mal mit ein bisschen besserem Thema, was wir für die Folge heute mitgebracht haben. Ein Thema, was auch super interessant ist, und zwar, woher weiß ich, dass ich die richtige Partnerin gefunden habe?
Das passt so gar nicht dazu.
Aber ich finde es eine sehr, sehr gute Frage, über die ich denke sonst nicht so viel nach, aber das finde ich eine spannende Frage, weil ich es einfach nicht weiß. So, mein Leben lang dachte ich immer, bei der richtigen Partnerin weiß man es dann einfach.
Mhm.
Jetzt bin ich 22, bald 23 und noch ist mir nicht quasi passiert.
Mhm.
Ich glaube, auch du kannst da vielleicht besser drüber reden. Aber es gibt ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, es wird immer schwieriger. Ich höre immer mehr von Frauen, aber auch von Männern, dass alles ein Ick ist und dass alles stimmen muss. Und mit Dating-Plattformen und online, man hat immer mehr, mit dem man sich vergleichen kann. Dann hat die beste Freundin einen Freund, der macht das.
Ja, ja.
Und das macht mein Freund aber nicht. Und alles muss immer perfekt sein. Genau. Gibt es überhaupt die perfekte Freundin?
Es gibt diesen einen TikTok-Spruch, der sagt, übersetzt, während du auf der Suche bist, genieße die Zeit mit dem falschen Partner.
Oh. Ja, damit werde ich oder wir jetzt einige triggern.
Mhm.
Aber dieses Thema, ich date, um zu heiraten, verstehe ich nicht ganz.
Mhm.
Also, obviously, wenn ich jemanden date, fände ich es schön, dass wir uns so gut verstehen, dass wir irgendwann heiraten und für immer zusammenbleiben.
Ja.
Aber das ist wie, wenn man sich mit 20 einen 10-Jahres-Plan macht und sagt, in 10 Jahren will ich genau da stehen, anstatt einfach so zu gucken, wo es hinläuft.
Ja.
Und auch jetzt, wenn ich zurückblicke an meine letzte Beziehung, wie scheiße wäre es gewesen, man kann ja gar nicht wissen, dass es der Partner fürs Leben ist.
Mhm.
Und es war ja trotzdem voll die schöne Zeit und man hat Erfahrungen gemacht, die man sonst nicht gemacht hätte. Und ich würde niemals diese Zeit vergessen wollen, obwohl wir nicht heiraten und obwohl es auch nicht so gut auseinandergegangen ist.
Aber das finde ich, so spannend, weil Heiki, so, ich versuche auch gar nicht mehr über solche Fragen zu reden wie wann Kinder, wo leben, wer nimmt welchen Nachnamen. Das ist für mich alles so leere Gespräche. Es ist literally Zeitverschwendung, weil in 10 Jahren habe ich vielleicht Kinder. In 10 Jahren habe ich Kinder. Oder Kindererziehung hatte ich ja auch genannt, dass ich das übel quatschig finde, über Kindererziehung zu reden. Weil, Digga, in 10 Jahren habe ich so eine andere Meinung, als ich jetzt habe. Ich hoffe, dass ich eine andere Meinung habe. Wie doof wäre es, wenn ich mich nicht mehr weiterentwickle. Und warum würde ich jetzt aus einer Argumentation, also warum würde ich jetzt über etwas argumentieren, was in 10 Jahren ist, obwohl ich weiß, dass ich eine andere Meinung habe und meine Partnerin eine andere Meinung haben wird. Es ist einfach quasi wirklich ein unnötiges Gespräch, aber es hat ultra viel Konfliktpotenzial, was viel schädlicher ist für eine gemeinsame Zukunft, als einfach nicht darüber zu sprechen.
Also jetzt, was du am Ende gesagt hast, mit, dass man wirklich diskutiert, check ich, sehe ich auch so. Ich finde, einfach drüber reden, das macht ja auch Spaß. So. Wenn ich jetzt dich frage, wann willst du Kinder? Und dann, du hast ja schon so eine grobe Vorstellung. Du willst schon mal nicht mit 60 Kinder. Mhm. Das heißt, so eine grobe Richtung hast du.
Ja.
Das finde ich, macht schon Spaß. Mir macht es auch Spaß, darüber zu reden, wann ich heiraten will. Das war früher voll früh, jetzt will ich ein bisschen später heiraten, was weiß ich.
Ja.
Aber sonst gehe ich auch voll mit, weil man es ja auch einfach nicht kontrollieren kann. Vielleicht so, mir ist scheißegal, welchen Nachnamen ich habe. Kann sein, dass in 3 Jahren ich plötzlich meinen Nachnamen voll cool finde und mein Kind soll den unbedingt haben.
Mhm. Ja, ich hab nur immer das Gefühl quasi, also ich finde es manchmal schwierig, über so ein Thema mit der Partnerin zu reden, ohne dass es so einen gewissen ernsten Touch hat, weil manchmal, oder mir ist es schon passiert, das war mit meiner Ex-Freundin so, dass ich dann was rausgehört habe, was ich gar nicht gefeiert habe. Und das kann man dann aber auch nicht so auf sich sitzen lassen, selbst wenn es aus, in Anführungszeichen, Spaß gesagt wurde.
Oh, aber ich finde, es gibt so ein paar Sachen, da muss man auch drüber reden. Also ich habe letztens mit meiner Schwester, die hat eine Freundin, die waren irgendwie 8 Jahre zusammen, die Freundin und ihr Partner. Und nach 8 Jahren führen sie dann das Gespräch, ob sie Kinder wollen und es stellt sich raus, er will oder sie will gar keine Kinder. Mhm. Und dann haben die sich getrennt. Und da dachte ich mir so, damn, also sowas kann man doch echt mal früh erklären.
Ja, okay, fair.
Oder zum Beispiel auch ein paar politische Sachen. Ich glaube, viele Beziehungen sind ernsthaft wegen Corona in die Brüche gegangen, weil der Partner oder die Partnerin plötzlich gemerkt hat, da sind wir ja gar nicht auf derselben Wellenlänge.
Mhm.
Und deswegen habe ich so ein paar Sachen mitgebracht, wo die Werte zusammen, also quasi, ich liste Sachen auf und wir bewerten, ob es zusammenpassen muss oder nicht.
Okay, gut.
Und ich find's echt spannend.
Okay.
Und das erste ist zum Beispiel Kinderwunsch. Mhm. Und da sage ich klar, das muss man schon abklären. Wenn du jetzt eine Freundschaft plus hast oder eine Datingphase und so, nichts ganz Ernstes, dann juckt's natürlich nicht.
Aber
wenn ich mich jetzt ernsthaft auf eine einlasse mit 23, und ich weiß, sie will auf gar keinen Fall Kinder?
Ja.
Das wäre, glaube ich, ein Ausschlusskriterium.
Ja, das check ich. Also Kinder ist tatsächlich in meinen Augen das Einzige. Kinder...
Noch bin ich...
Achso, schön, okay.
Ich sehe hier noch ein paar Sachen, wo vielleicht...
Alright, also ja. Und das, aber ich glaube, das weiß man auch schon relativ früh, wenn man keine Kinder möchte. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, oh, ich liebe Babys und in 5 Jahren sagt man, scheiß drauf, ich will keine Kinder.
Nee, safe, aber dass man dieses Gespräch führt.
Nee, aber genau, also ich meine im Sinne von, mir geht es ja vor allem darum, was muss man nicht ready sein dafür, dass sich die Meinung auch noch dazu ändert.
Ah, okay.
Und ich glaube quasi, Kinderwunsch ist eine Sache, da ändert sich es nicht so krass.
Okay, und dann mache ich gleich mal weiter mit, wo wollt ihr leben? Wenn sie ganz woanders leben will als du.
Also,
sie will in der Nähe von Dortmund auf dem Dorf leben.
Tatsächlich.
Und du willst in Köln Innenstadt leben.
Habe ich eine 10-Jahres-Beziehung auseinandergehen sehen, wegen der örtlichen Frage? Hatten wir nicht also schon mal drüber gesprochen?
Kann sein, ja.
Ja. Das finde ich krass, aber immerhin waren die 10 Jahre zusammen. Für mich ist es, nur wenn sie sagt, dass sie auf dem Dorf leben will, finde ich es kacke. Aber auch da finde ich noch ein relativ leeres Gespräch bis jetzt. Also quasi, ich weiß ja mit Livia, weil wir kommen ja beide aus Karlsruhe.
Ja.
Und quasi, sie hat ja noch nie in zum Beispiel Köln gewohnt. Und wir haben beide noch nie in New York gewohnt. Und wenn wir mal angenommen jetzt ein halbes Jahr in New York leben und sagen, Alter, das war die geilste Zeit ever, vielleicht ist es New York, vielleicht sage ich aber auch irgendwann, Alter, ich würde wieder gerne ein bisschen kleiner gehen und dann sind wir in Karlsruhe.
Das ist der gute Case, dass ihr es beide wollt, aber was, wenn ihr in New York lebt und du findest es ultra geil und sie sagt, oh, ich will wieder in mein kleines Dorf in Karlsruhe, da fühle ich mich viel wohler und du sagst aber, New York, da bin ich aufgegangen, da ist meine Freunde, da ist mein Leben. So, dann ist...
Dann sage ich halt, that's life, aber ich würde niemals... Also es wäre ja total doof, jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen, weil ich vielleicht, wenn ich in New York bin...
Gut, mir ging es jetzt um den Case, dass es schon unterschiedlich ist.
Ach so, echt jetzt?
Ja.
Ach so, ja, ja. Breakup.
Echt?
Ja.
Da gehe ich nicht mit.
Hä, aber dann bist du ja örtlich getrennt. Also dann hast du ja eine Fernbeziehung.
Ja.
Nee. Nee, nee. Fernbeziehung New York, Karlsruhe,
du kannst ja mit ihr mitziehen und halt quasi das in Kauf nehmen.
Ich glaube, wenn ich meine
Traumfrau hätte, würde ich... es nicht daran scheitern lassen am Standort. Was für mich eher ein Problem ist, dass ich wüsste, okay, sie würde es ernsthaft daran scheitern lassen. Da hat man dann wieder dieses, was, aber sie will es nicht und ich schon.
Aber ich glaube, da findet man schon Even Ground. Zum Beispiel, wenn ich gerne in New York leben würde und Livia gerne in Karlsruhe, dann würden wir uns halt zum Beispiel in Köln treffen, was 2 Stunden weg ist von Karlsruhe.
Es gibt halt so ein paar Leute, die sagen wirklich, ich kann nicht woanders leben als in dieser zum Beispiel Heimatstadt.
Ja, also muss man halt gucken. Also für mich ist das aber wirklich stadtabhängig. Also für mich persönlich. Ja,
und ich gehe auch mit dir mit. Das ist jetzt, finde ich, nichts, was man abklären muss mit 22, wie das in Zukunft ist. Da kann sich echt noch viel verändern.
Ja.
Ehe. Will man quasi heiraten? Will man eine Ehe eingehen? Heiraten? Ich glaube, das ist, also nach meiner Erfahrung von meinem Umfeld, für viele Frauen vor allem Thema. Aber ich glaube, ich kenne einige Frauen, die wollen auf jeden Fall heiraten.
Aber gibt es Menschen, oder also natürlich gibt es, aber ich habe es noch nie gehört, dass jemand nicht heiraten will.
Ich kenne viele, die nicht heiraten wollen.
Aber warum? Also ich checke das so quasi. Oder ich check's nicht.
Keine Ahnung, das ist ja schon eine krasse andere Sache nochmal, auch im Fall von einer Scheidung und so. Dann.
Also rechtlich und steuerlich check ich das vielleicht, aber so.
Die glauben halt einfach nicht an das Konstrukt von Heirat, weil man sagt einfach, okay, wir sind zusammen, wir lieben uns doch, warum müssen wir das jetzt noch, warum müssen wir irgendwo hingehen, um das nochmal zu verstärken? Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke.
Ja, okay, nee, das check ich auch. Also ich finde es persönlich auch kein deepes Thema. Also für mich
heißt, ist, wenn Livia jetzt sagt, sie will nicht heiraten, sagst du, okay, dann heiraten wir nicht.
Glaube ich, fände ich eher schade. Aber ich habe, für mich ist das, ich
aber
glaube,
es muss nicht passen.
Menschen tragen so dieses Thema Heiraten so vor sich her in ihrem Leben und denken sich, Alter, ich muss jetzt heiraten, wow. Und das ist nicht so krass. Also,
boah, ich kenne echt viele, die gesagt haben, es hat sich richtig was, ich würde sogar sagen, der Großteil, dass sich durch eine Hochzeit und eine Verlobung richtig was verändert hat.
Ja, ja, das mag schon sein, mag schon
tut's
sein.
Tut's ja auch auf dem Papier.
Mag schon sein, ja. Aber das finde ich eigentlich eine spannende Perspektive, weil eigentlich ist es ja so, eigentlich ändert es ja wirklich nichts. Also eigentlich.
Da gehe ich gar nicht mit. Ich finde, es ist schon nochmal so der nächste Step. Also einmal bist du danach eins, du bist eine Partei, sowohl was irgendwie Steuern angeht, dann Konto, was weiß ich. Bei manchen ist es vielleicht vorher schon so. Aber also in meiner Vorstellung ist so, wenn ich quasi allein, dass ich zum Bäcker gehe und sage, meine Frau ist noch draußen. Ich sage, das ist was ganz anderes, als wenn du so, für mich, als davor. Gerade eben sagst du, ah ja, meine Freundin ist draußen. Digga, dann ist Livia deine Frau.
Du kannst sie doch auch so deine Frau nennen. Also es würde ja nicht so sein.
Es hat ja nicht dasselbe Gewicht.
Aber du sagst ja, sagt man nicht sowieso meine Frau ab einem gewissen Alter?
Nee.
Nein?
Nee. Frau ist verheiratet.
Das heißt, ein 60-Jähriger sagt zu seiner 60-Jährigen...
Ich kenne keine zwei 60-Jährigen. Und also, aha. Frau ist deine verheiratete Frau und Verlobte.
Aber guck, also... Bro, lass mich nicht corny sagen, aber also rein faktisch ändert sich rechtlicher Stuff, aber rein zwischenmenschlich ändert sich ja eigentlich nichts. Also es ist ja nur ein Wort. Du sagst halt, ich bin jetzt verheiratet, aber eigentlich bist du ja...
Naja, du bist ja standesamtlich, du unterschreibst, also es ist ja, es ist einfach so ein Gesamtpaket, du gehst einfach den nächsten Schritt. Das ist dieser von, wie wir jetzt sagen quasi. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich heirate, ich date, um mein Leben mit ihr zu verbringen. Habe ich vorhin gesagt, das check ich nicht. Aber ich sage, ich heirate, um mein Leben mit ihr zu verbringen. Das sage ich. Quasi, für mich ist dieser Schritt Heirat der Schritt, wo ich sage, okay, ich habe mich entschieden, das ist die Frau für mein Leben, mit der will ich für immer bleiben. Und bis das passiert ist, ist es eine Freundin. Und da kann auch noch was passieren. Da kann ich mich vielleicht trennen, da bin ich noch nicht für immer vielleicht ganz sicher. Mhm. Und in dem Moment, in dem du sie fragst, ob sie dich heiraten will, ist es für mich so, okay, es gibt nie wieder jemand anders, ich bin mir ganz sicher und ich bin mir auch sicher, dass sie sich sicher ist. Ich will auf jeden Fall heiraten, aber es ist für mich kein, der Wert muss nicht zusammenpassen. Wenn meine Frau jetzt sagt, sie will auf gar keinen Fall heiraten, würde ich deswegen nicht Schluss machen. Darum ging es ja. Als nächstes, Finanzen und Karriere. Da sage ich nämlich auch, das muss zusammenpassen.
Ja, das sage ich auch.
Ja?
Ja.
Also doch nicht nur Kinderwunsch.
Kinderwunsch ist eine Sache, die man mit 23 klären kann. Finanzwunsch ist eine Sache, das muss ich rausfinden, oder Karrierewunsch.
Check ich, für mich war Karriere so ein bisschen, dass sie halt Drive hat und was macht. Wenn ich jetzt eine kennenlerne und die hat keinen Job, studiert nicht und kriegt von ihren Eltern ihr Studiumsgeld und benutzt es einfach zum Leben, das fände ich schon rough.
Ich finde...
Wenn da so gar kein Ziel oder so da ist.
Ja, ich finde halt persönlich auch, Zielsetzung und Disziplin, zwei der attraktivsten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann. Deswegen ist es für mich schon auch Grundvoraussetzung, zumindest ein hohes Ziel zu haben.
Alter, okay. Sex und Vorstellung von Treue.
Ja, das ist wichtig.
Ja, Digga, ich wusste es. Da kommt auch noch mehr. Sex, ich denke, das bedeutet sowas wie kein Sex vor der Ehe.
Mhm.
Muss ich für mich sagen, könnte ich glaube ich nicht. Da müsste ich sie schon sehr, sehr, sehr lieber auf den ersten Blick lieben.
Mhm.
Weil ich sage quasi, Sex vor der Ehe geht für mich nicht, weil ich brauche eh lange, bis ich mich verliebe und muss mich richtig drauf einlassen.
Mhm.
Und ich würde gar nicht an den Punkt kommen, mich zu verlieben, wenn ich eh schon wüsste, okay, Sex vor der Ehe geht nicht. Checkst du?
Mhm.
Ich glaube, wenn ich sehr verliebt wäre in jemanden,
mhm,
dann könnte ich das in Kauf nehmen und sagen, okay, Sex nach der Ehe ist fein, aber ich würde eben nicht an diesen Punkt kommen, weil ich es vorher nicht zulassen würde.
Ich glaube, das ist einfach Teil der westlichen Kultur, dass man Sex als wichtigen Teil der Beziehung sieht. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist einfach nur Sache von, wie bist du erzogen am Ende des Tages. Ne?
Ja, stimmt eigentlich.
Weil, das
ist für mich einfach ein wichtiger, ja, Teil der Beziehung.
Ja, stimmt, genau.
Auch so abends zusammen ins Bett gehen, dann intim werden, das ist so...
Mhm. Ja.
Ich habe es noch nie anders erlebt, vielleicht ändert sich meine Meinung, aber aktuell würde ich es, glaube ich, brauchen.
Ja.
Jetzt mal ein halbes Jahr, ja, voll, wenn sie irgendwie ein Problem hat oder es eine schlechte Phase hat, aber so
es dieses, war Sex und?
Ja.
Sex und?
Sex und Treue. Vorstellung und von Treue. Das ist halt das Wichtigste.
Digga, für mich ist, ich weiß, ich bin da sehr extrem, aber für mich ist Untreue sein einfach Loser-Verhalten.
Ja, aber da geht es halt auch um sowas wie Flirten im Club ist dann okay oder so sehr touchy sein mit anderen und so. Es gibt ja schon verschiedene Arten von Beziehungen und bei manchen ist das ja okay und es funktioniert auch.
Aber das ist nicht untreu. Man ist sich in einer offenen Beziehung, kann man sich trotzdem treu bleiben.
Es geht ja um die Vorstellung von Treue. Und wenn du sagst, das ist nicht untreu und deine Partnerin auch, dann habt ihr dieselben Vorstellungen. Wenn,
genau,
du aber zum Beispiel sagst, ja, das ist nicht untreu,
genau,
ich sage aber für mich, okay, wenn meine Freundin im Club sich anflirten, genau, lässt und touches, ja, dann, ja, ist das für mich untreu.
Ja, genau.
Und safe, deswegen muss das stimmen.
Genau. Und ich finde aber quasi einfach, man datet eine Loserin oder einen Loser, wenn man halt jemanden untreuen datet.
Also ja, also quasi muss stimmen.
Ja.
Wir sind bei.
Und ich finde es aber krass.
Zwei, drei,
aber guck mal.
Viertes Thema.
Aber guck mal, das ist halt alles sowas. Guck mal, wenn ich jetzt mit jemand rede und ich weiß es literally aus Erfahrung, wenn ich über irgendein Thema rede, außer dem Kinderwunsch, du findest nicht das raus, was du hören willst. Frag mal deinen Partner, wie treu bist du?
Naja, zum Beispiel Sex kann man raushören.
Genau, also kein Sex vor der Ehe, das ist
oder Ehe
relativ einschneidend.
Oder ihre Ziele oder was sie macht. So Treue muss man eher rausfinden, das kann man schwierig.
Aber
das findest du auch nach ein paar Monaten raus.
Aber du hast recht, man muss das besprechen, aber die ganzen Punkte, nur wenn die eine sehr extreme Seite einnehmen, die Gesprächspartner, dann ist das was Krasses. Zum Beispiel, ich hasse heiraten, ich will es niemals machen. Aber
das ist ja quasi ein bisschen der Hintergedanke von dem Gespräch, dass quasi, wenn man merkt, okay, mein Partner ist da ganz extrem und ich bin aber ganz extrem auf der anderen Seite, dann passt es nicht und man muss es vielleicht abklären.
Okay.
Wenn es darum geht, dass dein Partner bei der Meinung gar nicht extrem wird und du auch nicht, dann ist es ja auch kein Problem. Das ist ja Best Case.
Aber es geht ja eben darum,
dass du erfährst, Alter, shit, mein Partner ist extrem Verschwörungstheoretiker, das mit Corona, what the fuck, das hätte ich mal abklären müssen.
Den extremen Aspekt habe ich noch gar nicht so bedacht. Okay.
Werte und Normen können wir ein bisschen skippen, das, oder?
Also wenn jemand einen extreme Werte hat, dann zum Beispiel ist es für mich auch schon ausschlaggebend.
Es gibt noch den Punkt Religion und Politik. Ah doch, stimmt, Werte und Normen ist voll wichtig.
Also wenn jemand eine extrem wacke Meinung hat aus meiner Sicht, dann ist es halt sofort das Ausschlusskriterium.
Ja, Alter, am Anfang von der Folge sage ich so, ja, heutzutage, jeder sagt direkt Red Flag und so. Ich gehe das hier durch, ich merke, wie viel ich selber habe. Wenn ich ein Date habe und sie ist super unfreundlich zum Kellner und behandelt ihn so scheiße, dann habe ich dann auch kein zweites Date. Das ist direkt Ausschlusskriterium für mich.
Ja, das ist check. Diese Kellner-Situation ist.
Das ist ja, ja.
Dieses Wertes.
Das ist so repräsentativ, finde ich.
Ja.
Checkst du?
Mhm.
Ich würde sagen, jemand, der mit dem Kellner sehr unfreundlich umgeht, ist generell ein Unfreund oder. Ja.
Ja. Ich finde, eine übelst coole menschliche Eigenschaft ist Vegetarismus oder Veganismus. Ich respektiere es jedes einzelne
Mal. Cool oder attraktiv?
Oder beides. Attraktiv wäre crazy, Bro, weil Livia nicht vegetarisch oder vegan ist. Aber
du kannst ja auch Sachen attraktiv finden, die jetzt auf Livia nicht zutreffen.
Ja,
oder?
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ich respektiere es einfach an Menschen, weil ich einfach finde, dass sie recht haben. Ich fühle mich einfach wertetechnisch ein bisschen schlechter als jemand, der vegetarisch ist oder vegan.
Ja.
Das sehe ich einfach so.
Fällt es dir eigentlich so schwer? Weil ich habe das Gefühl, dir fällt es an sich gar nicht so schwer, vegetarisch oder vegan zu sein. Oder ist es aktuell einfach noch ein bisschen eine komfortable Entscheidung bei dir?
Ich glaube, es ist in Teilen eine komfortable Entscheidung. Dann ist es so, dass ich...
Weil Jerry macht sich schon oft so vegane Alternativen oder isst halt einfach kein Fleisch. Und ich habe auch das Gefühl, es schmeckt dir so mäßig.
Ja, also es schmeckt oft okay. Ich meine, Vegetarismus und Veganismus ist halt einfach mehr Arbeit. Also ich muss halt, um die gleiche ausgewogene Ernährung zu haben, einfach mehr Arbeit reinstecken. Und gerade so im Gymaufbau mit Proteinen und so weiter. Digga, google halt mal irgendwie 10 proteinreiche Gerichte und dann... Das ist halt gar nicht so...
Ja.
Ist halt nicht so einfach. Und zurzeit, wir bestellen viel, wir haben ultra viel zu tun. Ich glaube halt quasi die Lebensphase, in der ich vegan werde oder vegetarisch, ist halt so, vielleicht wenn ich Kinder bekomme oder so. Und ich würde dann auch ausgewogen zum Beispiel für meine Kinder vegan oder vegetarisch kochen. Scheiße, Digga, ich sehe schon den Clip, Digga, das wird outrageous. Leute geben. Aber ich bin zum Beispiel vegetarisch groß geworden. Ich habe die ersten 18 Jahre meines Lebens vielleicht ein, zwei Mal im Monat Fleisch gegessen.
Also, ich erinnere mich an Aussagen, dass du dir 5 Tage die Woche Döner geholt hast nach der Schule.
Die ersten 14 Jahre meines Lebens war ich vegetarisch. Den Döner habe ich vergessen.
Digga,
den Döner habe ich vergessen. Bro, weil ich, Digga, das war das Einzige,
Alter, das war ein crazy Statement. Ja. Wäre mir das nicht eingefallen, du wärst damit durchgekommen.
Die Sache ist, zu Hause, meine Mama hat halt einfach kein Fleisch eingekauft.
Es gab halt zu Hause
kein Fleisch. Ja.
Das glaube ich dir.
Und dann quasi bei Freunden, wenn ich halt bei den Eltern gegessen habe, dann habe ich Fleisch gegessen, aber Döner, du hast recht.
Okay. Also, wir sind bei Werte und Norm, muss zusammenpassen.
Ja.
Jetzt kommt für mich ein super wichtiger Punkt.
Hättest du ein Problem damit, wenn deine Freundin vegan wäre?
Nö, ich find's auch eher gut.
Okay.
Ich sage sogar, es ist attraktiv. Irgendwie, wenn ich eine kenne, dann sie so, aber du kennst mich auch, ich bin dann dieses vegan, Matcha und so. Da stehe ich ein bisschen drauf. Nein, also auf diese Art von...
Du hast es irgendwie gesagt wie ein Creep. Es war gar keine so krasse Aussage, aber das war, du hast es ja gesagt wie ein Creep.
Ja, ich sag's ungern. Ich find's ein bisschen corny, so das zu sagen. Ich stehe ja nicht aktiv drauf, nur immer, wenn ich eine Frau gut finde, treffen diese Merkmale auf sie zu.
Auf Shirin David, Digga. Mascha Pilates. Ja,
Shirin Digga. David ist nicht vegan.
Nee, aber... So
also, keine Ahnung, aber...
Vom Typ Mensch, so.
Nee.
Das ist ja richtig unangenehm.
Nur, weil sie einen Matcha-Song hat. Religion und Politik.
Bro, warum tust du so, als wärst du was Schlimmes? Das ist wie, als wenn ein Mädchen sagt, sie steht auf einem Gym-Guy, so. Weißt du? Das ist kein so krasses Statement.
Ja.
Okay. Heiki, wenn ich gerade drüber nachdenke, für mich ist ein Ausschlusskriterium beim Dating schlechter Klamottenstil. Wenn ich zu einem ersten Date komme und ich finde ihren Shit hella wack, sie stand jetzt ernsthaft vorm Spiegel und beim ersten Date hat sie sich für dieses Outfit entschieden. Das ist für mich ein richtiges Ausschlusskriterium.
Nee, da gehe ich gar nicht mit. Das merke ich generell manchmal, wenn wir irgendwie jemanden kennenlernen, wir reden drüber, wie fanden wir die Person. Aha. Auch so Livia oder Romina, das erste... Da wird immer so Style genannt.
Ja.
Ich habe da einfach kein Auge für, ich achte da nicht drauf. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, habe mir danach so Gedanken über seinen Style oder sein Outfit gemacht. Ich finde das zum Beispiel so viel abwegiger zu sagen, das ist ein Ausschlusskriterium und andere Sachen wie Lebensort, Ehe oder so nicht. Das ist für mich so viel wichtiger und deeper.
Ich sage halt irgendwie, also wenn sich jemand Mühe gibt, ich finde, es gibt Menschen, da sieht man, dass sie sich keine Mühe geben, sich anzuziehen. Bei denen ist mir dann auch egal. Die sind halt dann, die haben irgendwas an, irgendwas Schlabriges und so, entspannt, alles gut. Aber wenn man sich Mühe gibt und dann kommt man zu dem Schluss, man zieht ein Outfit an, was ich wack finde, also wack, ich rede hier nicht von, es sind coole Pieces, aber sie sind nicht gut gematcht oder so, sondern ich rede von, how the fuck hast du das gekauft? Ein T-Shirt, auf dem draufsteht, 6-7 Mood. So.
Das fand ich witzig.
So, dann denke ich mir so, ey, come on. Und das zeigt für mich einfach auch, dass wir halt so aus einer unterschiedlichen Kultur ankommen.
Ja, also wenn jetzt jemand so im Full-Latex-Outfit kommt, dann sage ich so, damn, das ist vielleicht so, okay, nicht so mein Vibe. Aber sonst so, juckt mich gar nicht. Ich sage auch, es gibt keine, wenn ich eine Person attraktiv finde und ihren Körper schön finde, dann gibt es gar kein schlechtes Outfit. Dann finde ich eh alles gut.
Die haben's
dann gibt es nur besonders gute Outfits.
Schöne Menschen haben es schwieriger, sich schlecht anzuziehen, das stimmt. Aber es gibt trotzdem Outfits, wo ich, Digga, manchmal, also no hate, aber so, manchmal... sich so couples und ich denke mir, krass, ihr passt super zusammen, aber ich finde den Style nicht cool.
Irgendwie trifft das für mich nur auf Männer zu. Ich habe noch nie eine Frau gesehen und mir gedacht, das ist so komplett tot. Bei Typen denke ich mir oft, Alter, wenn es so Skinny Jeans 2014 mit so einer komischen Cap und Supreme, da sage ich, okay. Aber habe noch nie eine Frau kennengelernt, wo ich mir ernsthaft, vielleicht haben auch Frauen einfach ein besseres Style-Gefühl und deswegen passiert
das. Also das glaube ich auch, aber trotzdem. Aber gut, ja.
Wir haben, abgesehen von den Werten, die zusammenpassen, ein bisschen noch Alltagssachen, die wichtig sind. Mhm. Zum Beispiel gemeinsame Hobbys und Interessen. Ich kenne nämlich einige Pärchen, da habe ich das Gefühl, die haben irgendwie gar keine Hobbys zusammen. Die sitzen immer nur zu Hause. Manche haben das Hobby, sie gehen zum Beispiel, es muss ja kein krasses Hobby sein, aber man geht immer mit einer Decke in den Park und spielt da Karten oder so.
Ja.
Sowas. Oder vielleicht zusammen Sport machen oder so. Das ist für mich fast das Wichtigste.
Mal kurz überlegen. Würdest du sagen, ich habe mit Livia zusammen Hobby?
Also ihr macht halt so viel und seid so viel unterwegs.
Weil ich würde sagen, bei uns ist Arbeit und quasi chillen gleich.
Also euer Hobby ist Trash-TV schauen?
Nee.
Nicht?
Ja, okay, ich weiß ja nicht.
Und quasi, ihr seid für mich immer so ein besonderer Case, weil ihr eh so viel unterwegs und am Reisen seid. Ich finde, da muss man gar nicht dann irgendwelche Dates oder Hobbys machen, weil man eh selten da ist und viel macht. Aber jetzt die immer in derselben Stadt sind, in derselben Wohnung, und dann nie mal rauskommen. Ich finde dieses Rauskommen zusammen, finde ich, wichtig. Und was das dann ist, ist ja egal.
Hattest du schon mal ein Hobby mit einer Partnerin? Also ein gemeinsames? Weil, also ich will jetzt mal was anschauen, nicht dazu zählen. Ich würde sagen, jedes Couple schaut was an.
Ich finde zum Beispiel, für mich war so ein Ding immer gemeinsam Frühstück gehen. Gemeinsam verschiedene Frühstückslokale suchen und Kaffee trinken gehen. Das habe ich mit meiner Ex super viel gemacht. Da haben wir uns immer die besten Cafés rausgesucht, überall.
Ja.
Und haben die dann verglichen und gegessen und so. Oder Sport. Gemeinsam Sport machen. Wir waren super viel Volleyball spielen im Park. Da waren halt Freunde dabei. Sowas war es jetzt bei mir. Bei anderen ist es irgendwie dann ins Schwimmbad gehen. Oder an See waren wir super viel. Mhm. Wir sind immer an See gefahren. Oder Kurztrips. Wir waren in 15 Ländern oder so.
Mhm. Okay, ja.
Check. Aber jedes Pärchen findet so sein eigenes Hobby. Mhm. Für mich ist nur wichtig, dass man irgendwas hat, was man machen kann. Außer zu Hause hocken und so Essen bestellen.
Digga, krass. Ich kann das einfach noch nicht beurteilen, weil Livia und ich halt so ein gleiches Leben haben, dass wir quasi immer was zu tun haben zusammen, aber richtig ein Hobby finden mussten wir nicht. Und
macht euch Drehen Spaß? Weil dann ist es ja schon ein Hobby.
Also mir ja, aber das finde ich bei unserem Job sowieso schwierig, weil Arbeit und Hobby nicht so weit auseinander ist. Oder anders. Also aus dem Hobby Beruf gemacht, Heiki, beide.
Okay, aber solange es noch so Spaß macht, ist ja schon ein bisschen, dann dreht man immer zusammen, überlegt sich Videos, das ist ja eine gemeinsame Aktivität, oder nicht? Okay. Kommunikation.
Ja, krass. Also, ist für mich immer, es wird immer wichtiger. Und es war wichtig immer und für mich ist es so wichtig. Aber in jedem Verhältnis. Also ist für mich eine der Masterklassen auf Menschsein, Kommunikation.
Ja, finde ich eigentlich auch. Hat in meiner letzten Beziehung auch, glaube ich, gelitten, dass das nicht so gut war. Würde ich bei der nächsten anders machen.
Ich finde es auch, und das hat für mich gute Kommunikation, der Grundsatz dafür ist, dass beide voll selbstbewusst sind. Und ich finde quasi, das ist was, was für mich beim ersten Date ultra wichtig ist, weil ich, aber das maybe that's just me, aber
merkst du sowas beim ersten Date?
Ich brauche eine sehr selbstbewusste Person, einen sehr selbstbewussten Partner. Das liegt einmal daran, dass ich manchmal Sachen mache, so, da muss man auch gegensetzen können, so. Und auf der anderen Seite für Kommunikation, für sich selbst einzustehen, ist das Allerwichtigste in meinen Augen. Wenn ich eine Partnerin habe, die die ganze Zeit Scheiße von mir schluckt oder nicht mal sagt, hier, das ging mir gerade zu weit und so, dann ist deine Beziehung dem Scheitern verurteilt.
Alter, bei jedem Punkt hier denke ich, das ist der Wichtigste. Jetzt kommt Humor. Aber vielleicht stehe ich diesmal dahinter.
Mir ist Humor nicht mehr so wichtig.
Was?
Nee.
Wie?
Das ist mir nicht so wichtig.
Wenn sie nicht lacht. Oder
Lachen,
oder
ja,
Sachen
aber
witzig findet.
Aber Humor nicht so krass.
Lachen ist ja so Humor, dass ihr über dieselben Sachen lacht. Dass ihr denselben Humor quasi habt.
Ja. Ich checke, warum es einem krass wichtig ist, aber ich würde sagen, zum Beispiel ist auch nicht Livia und meine Love Language oder so. Das ist nicht wichtig, nicht super wichtig bei uns.
Echt? Wenn ihr so im Bett seid und zusammen lacht über dieselben Witze und oder Reels oder.
Ja, ja, nicht, dass wir nie zusammen lachen oder nicht oft oder so, sondern einfach quasi. Ich finde, es spielt einfach keine so große Rolle.
Krass.
Ja.
Hä, ich finde die besten Momente, die, wo man so zusammen über irgendwas Dummes lacht. Und auch wenn es nur übel die Kleinigkeit ist. Mhm. Okay. Kannst du vollkommen du selbst sein?
Ich will dir noch eine andere Frage stellen. Hast du mit unterschiedlichen Partnerinnen unterschiedliche Love Languages? Weißt du, was eine Love Language ist? Das soll ich nur sagen für die Zuhörer. Also eine Love Language, wie zeigt ihr euch gegenseitig, dass ihr euch liebt? Das kann Berührungen sein, das kann Humor sein, das kann Geschenke sein.
Ich hatte erst eine Partnerin. Ich wollte gerade überlegen, ich weiß aber nicht.
So checke.
Ich hatte noch keinen zweiten Mensch, mit dem ich so viel Zeit verbracht habe.
Was war denn der letzte Love Language?
Also frühstücken gehen war so voll unser Ding.
Aber wie habt ihr euch gezeigt, dass ihr euch liebt? Weil frühstücken gehen, damit zeigst du ja nicht, dass du sie liebst.
Also für mich ist Love Language jetzt nicht, wie man sich zeigt, dass man sich liebt. Weil das macht man für mich so jede Sekunde am Tag über verschiedene Sachen.
Das ist auch so. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Liebe sagen müsste, ist viel Physical Touch, also wahnsinnig viel Kuscheln.
Okay, ja. Also
da hast du nichts Bestimmtes jetzt im Kopf.
Also wir haben auch viel gekuschelt, aber mir würde es jetzt nicht einfallen, als das ist das, wo ich ihr gezeigt habe, dass ich sie liebe.
Ich hätte jetzt bei
vielleicht
euch gesagt Quality
Trips.
Time. Quality Time, so, dass ihr immer coole Sachen macht miteinander, ist bei euch, glaube ich, oder dachte ich, wäre relativ wichtig.
War auch wichtig. Vielleicht verstehe ich dann Love Language doch nicht so. Für mich war Love Language irgendwie sowas Kleines, für mich ist Love Language, ich bringe ihr ihre Lieblingsschokolade mit, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Das dachte ich, ist Love Language. Ich dachte, das sind so Kleinigkeiten, so
es ist,
kleine Lieblichkeiten.
Es ist vor allem, es ist nicht nur, was machst du, damit sie sich geliebt fühlt, sondern es ist auch, bei was fühlst du dich geliebt? Weil ich zum Beispiel, mir sind Geschenke überhaupt nicht wichtig. Aber es gibt Beziehungen, die braucht, oder man braucht die ganze Zeit, man schenkt sich gegenseitig Sachen, jeglicher Art und Weise. Und ich brauche das zum Beispiel gar nicht. Es juckt mich überhaupt nicht.
Ja, dann würde ich...
Quality Time.
Ja. Keine Ahnung. Ich merke mittlerweile auch, dass es über 2,5 Jahre her ist, die Beziehung. Es ist echt schon das... Es gab so Phasen, da dachte ich immer, es ist so... gerade erst fertig, aber mittlerweile bin ich richtiger Oldie. Also es gibt doch einfach Sachen, an die erinnere ich mich nicht mehr so extrem. Ich war ja auch jung in der Beziehung. Das ist echt krass.
Ich finde es vor allem so krass, weil jetzt gerade bist du so Single, ne? Und in 3 Jahren, in 4 Jahren sitzt du hier wieder als, ja, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren in der Beziehung und das finde ich schön.
Vielleicht, also, vielleicht auch nicht.
Nee, genau, vielleicht, aber quasi so. Es ändert sich so dieses Single und Vergebensein, obwohl es sich immer für so sehr konstant anfühlt. Checkst du, was ich meine?
Ja.
Oder nicht? Oder findest du, weil ich finde, also als ich Single war, hat es sich angefühlt, als wäre ich ewig lang Single gewesen. Als Jeremy ist Single. Checkst du, was ich meine?
Nee, das war mir nicht so.
Nee?
Ich würde sagen, weder noch.
Ah, okay.
Ich war in einer Beziehung lange.
Ja.
Und jetzt bin ich etwas länger auch Single. Aber es fühlt sich nicht so an, als ob ich so mein Leben lang schon Single bin.
Okay.
Es fühlt sich aber nicht so an, als ob ich mein Leben lang in Beziehung war.
Okay.
Ich würde sagen, es fühlt sich eigentlich so an, wie es war. Ich war lange in einer Beziehung, Großteil.
Mhm.
Und jetzt bin ich aber auch mittlerweile auch schon echt eine ordentliche Zeit Single. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 2-3 Jahre Single bin, dann fühlt es sich richtig lang an. So. Könnte ich mir sogar vorstellen irgendwie. Ich sehe so gar nicht, dass ich eine Freundin bekomme.
Ich finde, man identifiziert sich aber, also zumindest ich identifiziere mich so schnell durch meinen Beziehungsstatus. Das ist echt heftig.
Aber da waren wir schon, für dich hat es ja auch damals schon dieses Zusammenkommen, das war ja voll die große Sache. Ich glaube, da sind wir voll unterschiedlich. Für mich ändert sich mein Leben gar nicht, auch so mein, wie ich mit Freunden bin oder wie oft. Für mich ist quasi eine Beziehung einfach was Schönes, was dazukommt. Klar, das braucht auch Arbeit und so, aber es ist für mich auch nichts Anstrengendes oder so, nicht mal in Teilen.
Mhm.
Es ist einfach so was Schönes, was dazukommt.
Mhm.
Wie so ein neuer, guter Freund, nur in Extrem.
Ja. Fändest du es schlecht, wenn deine Beziehung mal anstrengend ist?
Wenn sie mal anstrengend ist, nicht. Aber wenn ich... Doch, wenn ich das Gefühl hätte, sie strengt mich an, ja. Das ist wie ein... Sagen wir mal, unser Job ist extrem, deswegen würde ich das nicht ganz als Beispiel nehmen, aber so ein guter Job, der ist einfach gut. Der fühlt sich generell gut und richtig an und nicht wirklich anstrengend. Es gibt einzelne Momente, die sind anstrengend. Aber so das Overall-Gefühl ist nicht bedrückend oder anstrengend oder so, dass ich sage, es raubt mir Energie oder Kraft. So würde ich es bei mir beschreiben. Aber es gibt auf jeden Fall Momente, die sind anstrengend. Aber so für mich ist es nicht so... Ich glaube, das kommt vielleicht eher dann mit dem Alter.
Mhm.
also ich hoffe, dass meine Beziehung in zum Beispiel zwischen 20 und 27 Jahren, in den ersten 4, 5, 6 Jahren eher leicht ist und sich gar nicht anstrengend anfühlt. Und wenn ich dann Kinder kriege, heiraten, normalerweise Job, man wird zusammen älter, die ersten Jahre sind vorbei, dann glaube ich, wird es anstrengend. Ich glaube, dann geht's los. Aber ich weiß einfach nicht mehr so, wie es ist, eine erwachsene Beziehung zu führen.
Nicht mehr so oder nicht?
Ich würde sagen, ich weiß es zu 80%. Aber 20% weiß ich halt einfach nicht.
Ich würde sagen, ich weiß es maximal 50%. Ich glaube...
Wie, du weißt es nicht?
Ich glaube, ich lerne unglaublich viel über Beziehungen dazu. Oder über Beziehungen.
Ach so, ja, klar. Ich glaube, 80% auch ein Stretch, aber...
Ich glaube, meine Perspektive wird sich so krass noch ändern zur Beziehung. Digga, eine 10-Jahres-Beziehung, die angefangen hat mit zum Beispiel 22 oder 21. Ich glaube, Digga, nach Jahr 8 hast du so eine andere Meinung als Jahr 1. Das ist echt heftig.
Ja.
Finde ich aber auch... Das finde ich spannend. Also, das finde ich wirklich spannend.
Aber ich glaube halt eine Meinung zu deiner Beziehung... Nicht unbedingt generell, weil es so unterschiedliche Beziehungen und Menschen gibt. Also ich würde es jetzt nicht generell anwenden. Ich glaube, wenn ich jetzt 8 Jahre eine Beziehung hätte, dann machen wir Schluss und dann habe ich eine neue Partnerin, fühlt sich wieder ein bisschen wie bei Null an. So klar, du hast Erfahrung gemacht und so, aber es ist, du kannst es, glaube ich, nicht einfach allgemein anwenden. Es gibt so ein paar Sachen wie Kommunikation oder so.
Ich glaube halt auch zum Beispiel, eine Beziehung zu haben in den 20er Jahren ist was ganz anderes als eine Beziehung zu haben in den 40er Jahren.
Ja.
Ja, obviously, aber. Nee, aber auch im Sinne von der Wandel, der passiert, weil, Digga, von 21 bis 28 oder auch ich in meinem Leben, ich werde mich so insane verändern noch. Und das, die Beziehung verändert sich automatisch auch. Deswegen.
Ja. Es gibt noch ein Thema, und zwar die rosarote Brille. Das ist auch ein Thema, was ich noch nie hatte, weil meine damalige Freundin ist ja mein einziger Vergleich und wir kamen in der 2. Klasse, in dieselbe Klasse. Und dann kamen wir irgendwann zusammen, aber so, wir waren immer zusammen, jeden Tag, die ganze Schulzeit, deswegen so eine richtige rosarote Brille hatte ich nie. Würdest du sagen, du hast sie noch auf? Ihr seid jetzt ein Jahr zusammen. Hier ist die erste Frage, wann fällt die rosarote Brille?
Boah, es ist schwierig zu sagen. Also ich weiß, dass ich ein ultra intensives Gefühl hatte, was ich noch nie in meinem Leben hatte, als ich Livia kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, ob sich quasi dieses Gefühl der intensiven Liebe einfach gefestigt hat und dass es deswegen mir normaler vorkommt. Weil wenn ich jetzt Livia sehe oder berühre, dann fühlt es sich immer noch an wie etwas, was ich nicht gefühlt habe vor dieser Beziehung. Aber quasi man hat sich mehr daran gewöhnt, dass es ein außergewöhnlicher emotionaler Zustand ist.
Ja.
Vielleicht ein bisschen so, als würde man als Frau ein Satisfier entdecken.
Okay.
Checkst du, was ich meine? Es ist aber ein Gefühl, das hast du nicht.
Ja.
Und es ist dein Leben lang danach geil. Aber quasi, als du es am Anfang hast, ist es halt was Besonderes, weil du es vorher nicht hattest.
Aber das bedeutet ja quasi, die rosarote Brille ist noch auf, aber irgendwie für immer.
Also, ich weiß ja nicht, was rosarote Brille ist. Weil, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr, sehr intensive Gefühle habe. Und das hat sich auch nicht geändert. Also wenn ich jetzt, ich erinnere mich an Momente, wo ich nicht glauben konnte, auch nach einem Dreivierteljahr, wo ich Livia kannte oder in einer Beziehung mit ihr war, ich konnte nicht glauben, wie intensiv ich Liebe verspüren kann. Und es sind Momente, die sind so banal. In Hamburg waren wir mal auf einer Brücke und wir haben so einen See angeschaut. Ich denke, 100-mal im Monat in diesem Moment.
100-mal im Monat?
Wir haben so über den See drüber
geschaut.
Ich denke mehrmals täglich an diesen Moment, weil ich...
Holy shit.
Es war überhaupt kein besonderer Moment. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen verkatert und ich habe sie einfach nur in den Arm genommen. Digga, und es war ein intensives Gefühl, Digga, das konnte ich mir vorher nicht vorstellen, was es bedeutet, so zu lieben. Und ich weiß einfach, dass es immer noch so ist. Ich habe einen Scheißtag und ich komme zu ihr und wir wohnen zusammen, Digga. Ich sehe sie jeden Tag mehrere Stunden und ich berühre sie und es ist Ruhe. Und das ist, Digga, das ist ein Gefühl, das kann man sich, glaube ich, wenn man es nicht hatte, nicht vorstellen. Und ich vor dieser Beziehung hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich in der Lage bin, solche Gefühle zu empfinden.
Aber dann ist rosarote Brille vielleicht einfach das falsche Wort. Weil ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet.
Genau, und deswegen fällt es mir, glaube ich, unglaublich schwer, das zusammenzusetzen.
Okay.
Weil ich.
Ja. Aber schön.
Es ist schön, aber ich bin auch in einem emotionalen Zustand, den ich vorher noch nie hatte. Deswegen, keine Ahnung, wenn die rosarote Brille in einem halben Jahr weg ist, dann würde ich es checken, aber auf jeden Fall noch nicht.
Okay. Das heißt, Um zurückzukommen zu unserer Anfangsfrage, woher weiß ich, dass ich die richtige Partnerin gefunden habe, ist vielleicht die Antwort, dass man irgendwann mal zusammen mit der Partnerin auf einer Brücke steht, sich irgendwas gar nicht so Besonderes anschaut und ein Gefühl verspürt, was man noch nie davor hatte. Mhm. War das eine gute wieder... Warte, wow. Das war nicht schlecht, oder?
Wow.
Leute, und damit beenden wir diese Folge um Drogenabhängigkeit und die erste Liebe. Nee, nicht die erste, die richtige Partnerin.
Beenden wir die Folge oder machen wir noch Takes?
Ah, wir haben noch...
Outrageous Takes mit Hannes und Jeremy.
Digga, ein Take, den ich sehr legitim finde. Man hat nur Angst vor einem Insekt, wenn man nicht oft mit diesem Insekt konfrontiert ist. Digga, Kakerlaken in Australien, irgendwann, scheißegal für mich. Solche Dinger, scheißegal für mich. Spinnen auf unserem Balkon, Spinne läuft in meinem Zimmer rum, juckt mich nicht.
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Die Hemmschwelle sinkt so krass.
Es ist wirklich, also...
Also ich glaube, man wird sich nie so ganz, also ich werde mich nie so ganz dran gewöhnen. Ich werde Spinnen immer scheiße und eklig finden. Aber wenn ich jetzt vorstelle, vor 10 Jahren hätte ich solche Spinnen aus nächster Nähe gesehen, das würde nicht gehen, da wäre ich weggerannt.
Wir haben mies viele Spinnen auf dem Balkon, also so Richtung 100.
Ja, wir wohnen ja am Wasser und irgendwie ist das voll der Hotspot für die.
Ja. Wenn meine Klamotten verschwinden, merke ich es überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe schon unglaublich viele Klamotten verloren.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Digga, da denke ich so oft dran wie du an dem Moment mit Livia. So 100 Mal im Monat denke ich daran, wo sind meine ganzen Klamotten?
Ja, ja.
Und dann gehe ich mein Zimmer durch und merke, okay, es gibt keine Spots mehr, wo sie sein könnten und dann sind sie weg. Aber so T-Shirts oder so, ich gehe ja nicht an einen Ort, ziehe mein T-Shirt aus und lasse es da liegen.
Ich habe gestern, schauen wir so in unserem Wohnzimmer rum, da waren noch so 2, 3 Umzugskisten. Digga, da ist eine Kiste mit so, die ist randvoll mit meinen Klamotten.
Auch gute Klamotten?
Ja, Bro, dieses diese Hose.
Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum du diese Kartons nicht, die waren ja komplett voll.
Guck, ich hab mein Leben gelebt in dem Glauben, ich besitze 100% meiner Klamotten. Digga, da war noch ein gesamter Karton mit Klamotten, die ich mag, die ich nicht benutzt habe, nicht wusste, dass die existieren.
Ja.
Krass, ich besitze ein
weißes T-Shirt. Ich warte noch auf diese Kartons, dass ich die finde.
Ja, es ist echt heftig.
Ja, denke ich, ich check's auch nicht. Ich glaube aber, da können alle relaten. Mhm. Also es ist auch so Socken. Ich kaufe mir einmal die Woche gefühlt ein neues Pack Socken.
Ja. Menschen, die Google Maps nicht benutzen können, sind ein bisschen dumm und ich auch.
Ja. Leute, bei Jeremy, ihr checkt nicht, wie aggressiv mich das macht, wenn ich sehe, dass jemand auf Google Maps eine Adresse eingibt und ich weiß eh, die Person ist nicht so auf der Höhe und kriegt es oft nicht in den Weg gut zu finden. Und sie drückt dann nicht auf diesen Start-Button von Google Maps, wo einem der Pfeil dann die richtige Richtung zeigt, sondern benutzen diese Voransicht, wo nur dieser blaue Punkt ist, aber nicht Pfeil. Jeremy macht das immer. Und dann, jedes Mal ist es dasselbe. Und dann, hä, wo lang jetzt? Rechts, links? Anstatt einfach auf Start zu drücken, wo der Pfeil einem anzeigt, wo es hingeht. Ich finde das... Alter, da werde ich richtig wütend.
Ich muss sagen, okay... Für die Leute, die mich checken. Ich glaube, vielleicht haben wir schon mal irgendwann einen TikTok dazu gemacht. Aber man geht nicht in diese Startansicht rein, weil es dann 2 Klicks weg ist, die Destination zu ändern. Also ich muss halt manchmal das ändern und das ist dann voll unpraktisch.
Nein.
Und deswegen verfahre ich mich lieber öfters.
Einfach tot.
Okay. Wir sind ja gerade auf unserem Weg, erwachsen zu werden. Mental.
Mhm.
Also ich ein bisschen mehr als du. Aber quasi, es gibt... Das habe ich mir nicht überlegt. Ich habe mir das nicht überlegt. Ich habe es gerade spontan eingebracht. Okay. Das ist ja voll peinlich, hätte ich mir das überlegt. Es gibt ein paar Dinge, da habe ich eine klare Meinung zu mittlerweile, die kindisch sind, die erwachsen sind. Wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist matte Autos.
Was?
Matte Autos.
Safe, peinlich.
Peinlich?
Also, sind matte Autos, die unter 1 Million Euro kosten, tot ist peinlich. Es gibt so ein paar Supersportwagen, so Batmobile-mäßig. Das ist dann ganz cool, aber nee. Ich finde, es geht nicht.
Ja?
Ja, Alter, wenn ich so einen BMW sehe, der so matt-schwarz ist, ich finde das so uncool. Außer Vans. So ein Transporter.
Ich weiß irgendwie nicht. Also ich habe da noch keine so klare Meinung zu.
Echt jetzt?
Also es gibt, nein, es gibt Autos, wo es 100% corny ist. Aber es gibt auch Autos, da sieht es immer für mich immer noch ein bisschen badass aus.
Das check ich, aber es ist wie so ein Lambo. Es gibt schon auch Lambos, wo ich sage, Alter, der ist krank. Aber am Ende des Tages ist es für mich trotzdem Lambo, in den ich mich nicht so ernsthaft selber setzen würde.
Ich bin mir mittlerweile sicher, dass ich Lambos scheiße finde. Ich finde Lamborghinis nicht nice.
Ich auch.
Einziger Lamborghini ist der von Wolf of Wall Street.
Ja, so ein alter. Oder generell die alten,
Oldtimer Lamborghini. Aber die neuen Lamborghini, ich finde die alle nicht tough. Und für mich sehen die auch gleich aus. Für mich sieht ein, wie heißt es nochmal, Huracan genau gleich aus wie ein...
Adventaler?
Ja, kann sein. Aber auch wie ein Centurini oder wie die heißen, keine Ahnung, ich schaue ab und zu mal ein bisschen Omid sogar. Aber die ja, sehen check ich alle voll. Gleich aus.
Also, sieht für mich auch alles gleich aus, also, außer die Farbe.
Für mich ist das wirklich, du stellst mir einen Lambo hin und dann fragt mich Omid, wie viel kostet dieser Lambo? Und dann sage ich, 200.000. 700.000. So fühlt sich das für mich an. Also bei Lamborghini, ja. So, es gibt so eine Folge, da gradet irgendjemand ab von seinem 250.000 Lambo zu einem 600.000 Euro Lambo. Und für mich ist es wirklich so, das war sogar Eli. Digga, für mich ist es wirklich so.
Ich hab's mir, glaube ich, genau bei Eli auch gedacht. Die waren beide schwarz, gell?
Es war wirklich das
also
gleiche Auto.
Also die Autofans werden uns hier zerreißen. Ja. Aber
Digga, es war das gleiche Auto, Bro. Can't change my mind, wirklich. In Kreta, in Griechenland, habe ich die ästhetischsten Menschen laufen sehen. Es war wirklich die Stadt mit den ästhetischsten Menschen.
Das formulierst du so Livia-freundlich. Und die ästhetischsten Freunde. Da waren die schönsten Frauen, Leute. Ihr checkt nicht. Alter, aber so richtig natürlich. Ich glaube, ich hatte mit Romina letzte Folge drüber gesprochen.
Ah, hast du, okay.
Ja, habe ich. Habe ich ausführlich. Ich habe das auch als Thema. Okay. Digga, crazy, stimmt. Ich habe das auch als Thema hochgeholt. Weil ich so ausgesprochen attraktiv die Leute da fand.
Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Warum dieser Ort? Warum in Griechenland? Also ich hätte nicht damit gerechnet.
Ja, ich war auch... Also ich dachte bestimmt, ist nicht so schlecht, aber war
Digga,
hat die Erwartung übertroffen.
L.A., New York, Vegas. Ah, ich komme zu dem Schluss, Amerika einfach nicht so.
Ja.
So, das ist einfach quasi... I don't know, ich muss mal nach Schweden oder so. Ich glaube, da sind die Menschen auch sehr schön. Aber, also ich wurde von so vielen Städten enttäuscht und dann wurde ich da wirklich überrascht.
Ja, insane. Top 3 Städte für attraktive Menschen.
Das Rebranding der deutschen Polizei von grün zu blau ist eine der Entscheidungen, die ich am besten fand, so von öffentlichen Rebrandings. Ich finde das so viel besser.
Ja, schon manchmal sieht man noch so ein altes und es fühlt sich so an wie so ein, es fühlt sich so an, als ob das so 40 Jahre alt ist.
Also ich finde grüne Polizeisachen so scheiße.
Wie kam das an? Weil ich finde trotzdem, dass grün besser zur Polizei passt.
Echt?
Also nee. Für mich, ich verbinde Polizei rein von passender Farbe, nicht wie geil ich es finde. Mhm. Irgendwie mehr mit grün. Für mich ist Polizei trotzdem noch grün, aber das Blau sieht so viel besser aus.
Ja, nee.
Auch cleaner.
Ja, also Blau soll ja so diese Farbe des Vertrauens sein und der Stärke und der Sicherheit.
Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall geil aus.
Alle so Sicherheits-Apps und so sind alle blau.
Achso, ja, kann gut sein.
Also ja.
Ich habe nur keine Ahnung. Für mich ist halt Polizei auch so ein bisschen so dieses Grün. Irgendwie denke ich, wenn ich an Polizei denke, an so einen grünen Helm. Also an so eine grüne Mütze.
Sind in Amerika, welche Farbe haben da Polizisten?
Da sind die doch so schwarz einfach, oder?
Ich glaube.
Schwarz-Weiß.
Ja, schwarz-weiß natürlich auch, aber vielleicht auch so ein bisschen blau. Obwohl, nee.
Blaulicht halt. Das ist hier Adoptivbrüder, das ist ein Podcast vom Das Ding, vom SWR. In der Redaktion sitzen Timo Klump und Wiener Nüing. Den Schnitt macht Marco... Leute, Wiener Nüing heißt bald nicht mehr Wiener Nüing, sondern hat einen anderen Nachnamen, den ich noch nicht verraten darf. Aber sie ist verlobt, deswegen alle einmal herzlichen Glückwunsch Wiener Nüing in die Kommentare. Und ich würde sagen, ihr schreibt auch einfach mal den Nachnamen mit. Dann können wir nämlich ein bisschen Spaß haben beim Durchlesen, auf welche Schreibweisen der hier geschrieben wird. Den Schnitt macht Marco Artmann, das Sounddesign macht Benjamin Hien und Santiago Jaramillo und das Covers von Julia Kaiser.
Kaiser.
Auf Wiedersehen.